Ja, ich begrüße Sie zu dieser Vorlesung. Erste Bemerkung vielleicht die, es ist doch erstaunlich, wie etwas, was man als Experiment und als eine Besonderheit betrachtet, relativ schnell selbstverständlich wird, sodass man Meldungen bekommt wie die. Ich habe leider die Vorlesung letzte Woche verpasst und ich würde aber gerne die übernächste Vorlesung, bevor ich die höre, die zweite Vorlesung hören. Wo gibt es das MP3? Daraufhin kann ich nur fragen, wo gibt es überhaupt MP3 für Vorlesungen? Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort, die konstruktiver ist, in der Philosophischen Audiothek. Ich habe Ihnen hier den Link gemacht. Ich habe zur leichteren Handhabung auch oben die Links direkt in der Hauptseite der Vorlesung zur Verfügung gestellt. Aber wenn Sie in der Philosophischen Audiothek unter dem Link, den ich Ihnen hier angegeben habe, unter Rachowitz suchen, dann finden Sie ganz am Ende einer Liste von Einträgen die jeweils neueste Version dieser Vorlesungsmitschnitte. Der zweite Punkt, der Mitarbeit, Mitschnitte betrifft, ist das Transkript, das Herr Kirchner angelegt hat jetzt von der ersten Vorlesung. Und er ist dabei, schauen wir mal, er ist dabei auch von der zweiten ein solches Transkript anzulegen. Ich habe das noch nicht auf die erste Seite verlinkt, weil er noch nicht damit fertig ist. Und da ergibt sich eine weitere Frage, eine Anregung. Wenn Sie sich das ansehen, was er bisher gemacht hat, ja, so sollte ich vielleicht beginnen, reagiert er auf meine Message, die ich ihm quasi per MP3 zukommen habe lassen. Wie macht er denn das überhaupt? Ich weiß nicht, wie er es macht. Ich habe angenommen, dass er mit einem Sprecherkennungsprogramm arbeitet, aber nein, er teilt uns hier mit auf die Idee, eine bestimmte Software zu verwenden, bin ich bisher noch gar nicht gekommen. Verwende also zurzeit einen Audioplayer, ein Office-Programm und meine Fähigkeit, schnell zu tippen. Was in dem Zusammenhang zu sagen ist, ist, dass diese Leistung einer einzelnen Person allen zugute kommt, aber auch ein nicht unerheblicher Aufwand ist. Darum finden Sie hier am Ende die Message Part 2, Coming Soon, Hilfe erwünscht. Ich kann dieses Hilfeansuchen einerseits nur stark unterstützen, rhetorisch, aber ich werde es nicht nur rhetorisch unterstützen, sondern auch mit ein bisschen einem Incentive, indem ich sage, wenn Sie eine Vorlesung von dieser Art transkribieren und so aufbereiten, wie Andreas Kirchner das macht, wo sich also deutlich macht, dass Sie nicht nur einfach blind tippen, sondern dass Sie eine Struktur machen und wichtige Stellen auszeichnen und sowas ähnliches, dann kriegen Sie dafür auch ein Zeugnis. Also nicht nur für die Teilnahme am Wiki, die ich Ihnen hier angekündigt habe, als eine mögliche Form des Zeugniserwerbs, sondern auch, wenn Sie eine solche Vorlesung transkribieren. Ich habe ein bisschen ein Bedenken gegen diesen Vorschlag, deswegen, weil man das betrachten könnte, als Studierende für sich selber arbeiten lassen, nämlich für mich aber. Das ist eine schöne sprachliche Verwirrung an der Stelle. Also man könnte sagen, das ist ja wirklich ziemlich gefährlich. Der gibt Studierenden ein Zeugnis dafür, dass sie seine Vorlesung abtippen. Das hat mich zögern lassen. Aber, und das ist wieder ein Punkt des Themas, auf das ich immer wieder zurückkomme, Studierende, die Vorlesung für sich selber abtippen lassen, heißt eben auch für die Studierenden und das heißt für uns alle. Das heißt, es ist eine Aktion, von der Sie, hoffe ich, jetzt schon sehen können, dass es über die traditionellen Muster von, da gibt es jemanden, dessen Vorlesung ist das, der hat da Wissen abzulassen und Sie haben das Wissen aufzufangen, jenseits dieses normalen Musters, zumindest versuchsweise, sich bewegt und damit auch diese Form von Qualifikation, denke ich, akzeptabel macht. Ich schlage vor, also wenn Sie das überlegen wollen, dann schlage ich vor, dass Sie dem Herrn Kirchner auf seiner Homepage, also auf seiner Wikipage, die Wikipage finden Sie, hier, sie ist benutzerähnlich, aber so das vorher nicht ging, weiß ich jetzt nicht. Hier sind Sie auf der Benutzerseite, wenn Sie ihm da eine Notiz hinterlassen, damit er das koordinieren kann. Das ist meine erste Bemerkung. Ich werde übrigens auf Diskussionen im Zusammenhang mit dieser Transkription noch zu sprechen kommen. Möchte jetzt die Politik sowohl gegenwärtig als auch in Griechenland hinter mir lassen, bis auf einen kleinen Exkurs, den ich mir nicht verkneifen kann, um nochmal eine weitere Facette in diesem athenischen radikalen Demokratieansatz zu beleuchten. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich mich für diese Stunde und vermutlich auch die nächste nun mal wirklich in eine griechische Philosophieumgebung begeben und werde Ihnen Stellen explizieren aus platonischen Dialogen, die damit zu tun haben, die die Absicht haben, Ihnen die Entstehung der Philosophie aus diesen politischen Kontexten und im Hinblick auf die Überlegungen, um es mal sehr krass zu sagen, Überlegungen zu geistigem Eigentum und zur Verkäuflichkeit von Gedanken darzustellen. Diese eine kleine Exkursion, die ich noch vorausschicke, finden Sie angelegt unter dem Link Perikles Volksnah. Da habe ich Ihnen eine Verweisung auf eine Notiz im Perseus-Projekt zur Verfügung gestellt. Perseus-Projekt ist ein ausgesprochen reichhaltiges Materialien-Text-Projekt, das für antike Themenstellungen ganz allgemein schon seit langer Zeit angelegt worden ist. Ich verwende das hier als einen kurz zusammenfassenden Hinweis auf eine Problemstellung, die Sie im Netz anderswo auch finden und die mit der athenischen Demokratie etwas Wichtiges zu tun hat. Ich sage es mal kurz zusammengefasst. Perikles, der gilt als der Promotor, als die Instanz, als die Hauptinstanz, der Träger, der Garant dieser Form von athenischer Demokratie, hat zu Beginn seiner politischen Karriere einen Schachzug gemacht, der uns aus sozusagen völlig anachronistischer Sicht heutzutage sehr bekannt vorkommt. Er hat nämlich ein Gesetz eingereicht und dieses Gesetz ist auch von der Mehrheit beschlossen worden, des Inhalts, dass nur diejenigen Kinder athenische Staatsbürger sein dürfen, die sowohl einen Vater als auch eine Mutter in Athen haben. Das heißt, ein Staatsbürgerschaftsgesetz, das dazu dient, einen Abschluss zu schaffen, Leute nicht mehr athenische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen sein zu lassen, wenn sie nicht von beiden Elternteilen von athenischen Eltern kommen. Wir sind zu Hause in Ordnung, daheim ist daheim, heißt es in einem gegenwärtigen politischen Jargon, um es an einer sozusagen objektiveren Art und Weise, in einer objektiveren Art und Weise zu sagen, ein Gemeinwesen mit bestimmten Errungenschaften der Mitbestimmung der Demokratie, das gleichzeitig ein ausgesprochen reiches Gemeinwesen ist, aufgrund von Silbervorkommen und aufgrund der imperialen Geste von Athen, ist es in Athen vom Reichtum her sehr, sehr hoch gewesen. Was macht dieses Gemeinwesen? Es beschließt ein Gesetz, dass niemand anderer Teil dieses Gemeinwesens sein darf, weil wie kommen denn die dazu, an unserem schönen erreichten Reichtum teilzunehmen? Also es wird die Politik, und das ist mir deswegen wichtig, weil man sehen muss, dass demokratische Verhältnisse nicht nur die Züge haben, die ich das letzte Mal sehr deutlich gemacht habe, nämlich die Züge eines Nivellierens, auch eines Empowerment, wenn Sie wollen. Wir kommen auf das noch mehr zurück. Also es gibt diese Ermächtigungszüge, die darin liegen, dass die alten Hierarchien nicht mehr laufen. Und es gibt, wie wir sehen werden, ganz spezifische Probleme mit dem Abbau dieser Hierarchien. Noch bevor es diese Probleme gibt, muss man aber auch sehen, in der Logik dieser Form von Gemeinwesen ist schon in Athen, genauso wie bei uns auch, dass es die Abschlusstendenzen gibt. Also um es nicht vom Gemeinwesen, sondern um es noch ein bisschen provokanter zu sagen, aus der Gewerkschaftspolitik zu sagen, ist bekannt, dass die Gewerkschaftspolitik, wenn man es sozusagen vorsichtig formuliert, immer in dieser Spannung ist zwischen Schutz und Unterstützung derjenigen, die schon drinnen sind, gegen die da auch noch hinein wollen, die jetzt nicht drinnen sind, gegen die wir uns verteidigen müssen, die möglicherweise nicht bei der Gewerkschaft sind und die nicht in diesem Zusammenhang quasi Schutz beanspruchen können, die nicht die Mitgliedsbeiträge gezahlt haben über Jahre, und auf der anderen Seite, aber ist es nie so eindeutig, sondern es ist so, dass diese Form von Solidarität, die darin sich zeigt und sich damit verbindet, dass es hier um Selbstverteidigung und Selbstgestaltung geht, dass die von der Logik her natürlich einen allgemeineren Aspekt hat. Da gibt es einfach einen eklatanten Bruch zwischen den Versprechen der Selbstbefreiung, Selbstverteidigung, Selbstgestaltung und der Linie, die man dann zieht, hast keine athenische Mutter, Pech gehabt. Das ist eine Sache, die nicht nur in Athen, wie gesagt, eine Rolle spielt. Sie können sich die Details hier zumindest von der Basis her mal ansehen. Dann komme ich also nach dieser Bemerkung mal zu meinem ersten Hauptkapitel, dass ich das Demokratiedilemma genannt habe. Warum ich von Demokratiedilemma spreche, habe ich eigentlich jetzt gerade erläutert. Dieses Spannungsverhältnis, das sozusagen darin besteht, dass es eine Entgrenzung, eine Enthierarchisierung verbunden mit einer möglichen Neugestaltung, die selbst wiederum problematisch ist, gibt. Ich habe Ihnen das letzte Mal in kurzen Abrissen etwas über die Sozialsituation in Athen angedeutet, aus der diese Art von Fragen entstehen, und werde jetzt in der eher klassischen philosophischen Art und Weise, nicht auf die sozioökonomische Basis zurückkommen, sondern mich an den Texten orientieren, die wir als Reaktion auf diese Form von Umständen überliefert haben und die uns eine philosophische Lehre darstellen. Wie mache ich das? Ich habe es so gemacht, dass ich im ersten Durchgang Ihnen drei Textzitate herausgehoben habe aus dem ersten, das erste ist die Politeia, also der Staat, das zweite ist auch vom Staat, das dritte ist aus dem Gorgias. In diesen Textzitaten fokussiere ich einmal auf die wesentlichen Dinge, die mit Philosophie und Geld zu tun haben, also mit der Form von sozusagen Debatte darüber, in welchem Zusammenhang steht es, dass wir gedanklich tätig sind und dass wir gleichzeitig wirtschaftliche Wesen sind. Das sind sozusagen Fokus-Highlights, die Ihnen mal zeigen sollen, erstens einmal überhaupt belegen sollen, dass ich mir meine Darstellungen der griechischen Philosophie jetzt nicht willkürlich aus dem Hut zaubere, weil Philosophen viel mit griechischen Texten zu tun haben und ich quasi die griechischen Texte jetzt in eine Open-Source-Vorlesung hineinzerre. Ich will Ihnen eben zeigen, dass das in den griechischen Texten als Problem hier angesprochen ist. Und möchte, nachdem ich das gemacht habe, wie gesagt, zwei Dialoge ein bisschen genauer betrachten und Ihnen die entsprechenden Kontexte vorführen, die vom Grundtenor her Sie jetzt nicht überraschen werden. Ich habe Ihnen die Grundgedanken schon gesagt, aber es scheint mir sinnvoll, Sie an dieser Stelle quasi auch vertraut zu machen mit den Texten im Details, um die es hier geht. Thrasymachos ist ein Sophist, das heißt ein bezahlter Wanderlehrer, der auftritt im ersten Buch des Staats von Platon und der ausgesprochen unwillig ist dem Projekt des Sokrates gegenüber. Er sagt mehr oder weniger, also diese platonischen Dialoge sind ja zum Teil auch wirklich unterhaltsam und amüsant zu lesen. Er sagt mehr oder weniger, Sokrates mit seinem ganzen Gelabere im Zusammenhang mit Gesprächsführung und im Zusammenhang mit Wahrheit und so, der Ärger, also das ist eigentlich nur ärgerlich. Er will den Sokrates jetzt mal belehren darüber. Wir haben ein Projekt, Platon, der Staat interaktiv, wo wir uns mit dieser Sache näher beschäftigen wollen. Ich nehme diesen Kontext jetzt sozusagen ein bisschen raus und bringe Ihnen die Zitate hier. Wie ist nun, sprach er, wenn ich in Betreff der Gerechtigkeit eine Antwort zum Besten gebe, die anders ist als alle diese und besser als sie, wozu erbietest du dich dann? Man muss dazu sagen, bevor er das sagt, hat Sokrates mit Polemarchos schon über Gerechtigkeit geredet, in der charakteristischen non-conclusive Form, das heißt, er ist da nicht wirklich zu einem Resultat gekommen, und der Thrasymachos sagt, also statt eurer Herumrederei sage ich euch jetzt was man über Gerechtigkeit zu sagen hat, und was kriege ich dafür, sagt er ganz einfach. Zu was anderem erwiderte ich, als was gebührendermaßen der Nichtwissende zu leiden hat, und das ist zu lernen von dem Wissenden. Dem will denn auch ich mich unterziehen. Sagt der Sokrates, in der sokratischen Voraussetzung steckt drinnen, dass im Bereich des Gesprächs zwischen Freunden im Zusammenhang von Festen, im Zusammenhang von Marktauseinandersetzungen, ein Give and Take vorhanden ist, ein Symposion-Charakter, wenn Sie wollen. Jeder gibt zum Besten, was er zu sagen hat, diese Geschichte, jene Geschichte, einen Witz oder sonst etwas. Das aber, ich werde auf diese Sache gleich nachher noch zu sprechen kommen, bei den Diskussionsbeiträgen, die wir für diese Sequenz schon haben. Das wäre sozusagen der eine Teil der Antwort vom Sokrates. Also wenn ich spreche, wenn du mit mir sprichst, dann ist es doch gebräuchlich, dass wir nicht uns eine Rechnung vorlegen, nachdem wir gesprochen haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Zwei Leute sprechen am Gang hier miteinander, treffen sich auf der Straße. Wie geht es dir? Kannst du mir sagen, wann die nächste Vorlesung ist? Ja, nur dann, wenn du mir einen Euro gibst. Sowas Ähnliches. Also Gespräche sind von der Art und Weise, dass man sie auf der Basis zwischen nicht finanziellen Abwicklungen zwischen Gleichberechtigten macht. Und Sie kennen sozusagen genau die Irritation, wenn Sie sich ins Ausland begeben und Sie finden den Weg nicht und Sie fragen jemanden und der, es gibt diese Situationen, der sagt, ich sage Ihnen schon, wo es weitergeht, aber nur um Geld. Das ist die Situation hier. Denn, um es gleich weiter zu sagen, nachdem also der Sokrates, ich muss da vorher noch was sagen, denn das ist nur die eine Hälfte des Punkts vom Sokrates. Die andere Hälfte ist, er sagt einerseits, wir sind doch in einem Gespräch und an der Stelle ist es nicht gebräuchlich. Das zweite ist aber, was gebührendermaßen der Nichtwissende zu leisten hat. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, wo ich gerade gesagt habe, wenn ich den Weg nicht weiß, dann bin ich ein Nichtwissender und bin angewiesen auf Antworten. Ich bin als Nichtwissender in einem Gespräch, in einem asymmetrischen Verhältnis. Das ist nicht so angelegt, dass wir halt gegenseitig Beiträge austauschen, sondern wenn man den Maßstab des Wissens anlegt dazu, das heißt, eine Erfordernis damit hineinkommt, die jetzt nicht einfach Unterhaltung, Zeitvertreib, Plauderei oder sonst was ist, sondern eine Fragestellung voraussetzt, in der man unterwegs sein kann, eine Fragestellung, die man verfolgt, dann ist es so, Fragestellungen in irgendeiner sinnvollen Art und Weise gemeinschaftlich zu verfolgen, setzt voraus, dass man etwas weiß, dass man Wissen in die Waagschale wirft und dass man Wissen verteidigen und vertreten kann. Ich habe gestern in diesem Platon-Seminar das ein bisschen ausgeführt an dem Beispiel, an einem Schuster-Beispiel, weil Schuster beim Platon häufig vorkommen. Und ich hab gesagt, wenn man sich ein bisschen mit Schuhwerk und dem Produktionssektor bei Schuhen herumsieht, dann findet man so etwas wie das Kürzel MBT. Und die Frage, die in dem Zusammenhang ist, ergibt sofort das Erste, was ist MBT? Und dazu muss man was wissen. Ich meine, wenn ich Sie jetzt frage, was ist MBT, und Sie sagen möglicherweise bald, was kann das sonst noch sein, wie immer, vielleicht vertrauen Sie mir, vertrauen Sie mir nicht. Es gibt an dieser Stelle in dem Zusammenhang eine Reaktion und die ist die, das heißt Maasai Barefoot Technology. Und das sind die Schuhe, die so einen wiegenden Charakter haben und quasi simulieren die Bewegung barfuß auf einem Steppenboden, mehr oder weniger afrikanischen Steppenboden. Warum ich dieses Beispiel jetzt bringe, ist, Wenn ich eine Frage verfolgen will, wenn ich nicht, ich kann sozusagen herumblödeln und kann sagen, MBT heißt das und das, heißt das und das und das und das. Wenn ich das wirklich als Frage ernst meine, dann brauche ich jemanden, der die Kompetenz hat, diese Frage zu beantworten. Das ist an dieser Stelle die Wissende. Und an dieser Wissenden bin ich sozusagen gebunden, von der bin ich abhängig. Und Sie wissen ja, von wegen Wissen, Sie wissen, dass gerade auch die Frage, was ist der Charakter dieses Wissens, was ist eigentlich dazu zu sagen, zu verstehen, worin besteht diese Kompetenz, eine der wichtigen platonischen Fragen ist und sein wird. An der genannten Beispielsfrage ausgewiesen sozusagen ist es jetzt so, Sie brauchen etwas und Sie sind in einer Situation, das von jemandem zu verlangen. Und damit ergibt sich jetzt diese prinzipielle Diskrepanz, die beim Trasymachos hier auftritt, nämlich dazwischen, dass jemand sagt, okay, ich sag dir's und die Hand aufhält und auf der anderen Seite aber sagt, die Antwort sagt, und die Frage und nichts dafür verlangt in diesem ersten Zusammenhang. Und die Frage ist, damals wie heute, also das ist eine Frage, die Sie bei Open Source sofort als ökonomisches Untersuchungsgebiet sozusagen finden können. Ich habe schon die Literatur angegeben, werde darauf noch weiter zu sprechen kommen. Die Frage, die Ökonomen als erstes gestellt haben, nachdem sich herausgestellt hat, es gibt eine Bewegung wie Open Source Software, warum tun die das? Was haben die davon? Die ökonomische Fragestellung ist ganz unausweichbar und ich bin auch dieser Auffassung. Natürlich ist das eine vollkommen plausible Frage und es gibt auch darauf sehr plausible Antworten. Warum tut man sowas? Gratis Wissen, Produktionsergebnisse zur Verfügung zu stellen. Auf die Sache werden wir noch kommen. Hier ist es angelegt. Hier ist es genau angelegt. Warum soll der Trasymachos dem Sokrates seine souveränen Erkenntnisse über Gerechtigkeit gratis zur Verfügung stellen? Und er tut es auch nicht. Er ist nicht gewillt, das zu tun, während Sokrates auf der anderen Seite ganz selbstverständlich naiv der Auffassung ist, es gibt, das ist doch ganz klar, du kriegst von mir die Anerkennung. Du kriegst von mir die Anerkennung, dass ich etwas von dir gelernt habe. Und da gehe ich gleich mal, ganz runter zu dem dritten Ausschnitt, zu diesem Sokrates unbezahlt. Das ist eine Stelle aus dem Gorgias, die an dieser die also jetzt hier genau dazu passt und also geradezu ein blendendes Zeichen dafür ist, dass Sokrates der erste Open Source Vertreter ist, wenn Sie mir das erlauben. Er sagt da zum Kallikles das Folgende: Darum ist auch, wie es scheint, in anderen Dingen seinen Rat für Geld erteilen, in Sachen der Baukunst etwa und anderen Künsten, gar nichts Schädliches. Kallikles, so scheint es. Also, wenn der Trasymachos ein Baumeister ist und eine Technologie vorschlägt, wie man besonders gut, sagen wir mal, wärmeisolierte Häuser macht oder wie immer. Und er sagt, hier bin ich, ich bin der Baumeister, ich kann das. Ich kann das, aber so und so viel kostet es. Dann wird das niemand für skandalös halten. Das ist die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Und damit ist Sokrates durchaus einverstanden. Und nun geht es aber weiter. In dieser Angelegenheit aber, auf welche Weise wohl jemand möglichst gut werden könnte und sein Hauswesen oder seinen Staat gut verwalten, darin wird es für schändlich angesehen, wenn jemand seinen Rat versagen wollte, wofern man ihm nicht Geld dafür gebe. Und der Kallikles bestätigt das. Also hier haben Sie das Motiv, das im Zusammenhang, in dem Fall ist es der Zusammenhang des guten Verwaltens des Hauses. Sie können sagen, auf ähnliche Art und Weise analog, wenn man Gesundheitstipps braucht oder aber wenn man wissen will, was Gerechtigkeit ist, dann wird es als schändlich angesehen, sagt der Sokrates, wenn man dafür Geld nimmt. Sie wissen mittlerweile schon, dass diese Schändlichkeit genau das Problem ist, dass das genau die Formulierung ist der Auseinandersetzung zwischen Sokrates und den Sophisten. Es gibt nämlich eine Gruppe von Leuten, die sind keineswegs der Auffassung, dass es schändlich ist, dafür Geld zu nehmen, dass man solche Ratschläge gibt. Sokrates ist an dieser Stelle eine Partei und das Interessante an diesem Zitat besteht jetzt in der Begründung, die Sokrates gibt dafür, dass es schändlich ist. Sokrates, und offenbar ist doch dies die Ursache, weil unter allen Dienstleistungen diese allein dem Empfangenden das Verlangen erregt, wieder hilfreich zu sein, sodass dies ein ganz gutes Kennzeichen ist, wer diesen Dienst gut erwiesen hat, dem wird auch wieder gedient werden. Wer aber nicht, dem nicht. Verhält sich dies wirklich so, fragt er. Also, ich bin völlig egoistisch, wenn ich alle diese Inhalte der Vorlesung Ihnen zur Verfügung stelle, weil ich in diesem egoistischen Akt für mich selber das beste Resultat erhoffe, nämlich, dass Sie, wenn Sie das kriegen und es Ihnen sozusagen eine Anregung gibt, darauf wiederum antworten, so dass ich auch etwas davon habe. Also es baut sich zwischen uns eine Struktur des Einanderhelfens und des in dem Einanderhelfens Weiterkommen auf, die als Wert für sich belastbar ist, die eine Charakteristik hat, von der man sagen kann, das kann man als Alternative zum Bezahlen auffassen. Also
Es geht nur die Frage darum, wenn Sie meinen, es soll sich daraus eben eine Struktur aufbauen, wo einer dann dem anderen weiterhin hilft. Das könnte ja für das oben genannte Beispiel eben mit den Bautipps oder mit dem, was Sie gesagt haben, auch gelten. Warum soll es denn dabei trotzdem Geld sein und nicht auch wieder Wissen gegen Wissen?
Beim Bauen.
Ja. Das, was Sie direkt oben sagen, wie er sagt, es ist nicht schändlich bei den Bautipps oder bei den, Baukunst.
Ist klar, ja. Danke. Ich habe in dieser Darstellung, dass es nicht schändlich ist, ich habe mich da in dieser Darstellung quasi an die platonische Schematik gehalten. Und diese Schematik besagt das Folgende: Es gibt Technes. Techne wird übersetzt als Künste. Künste ist sehr irreführend. Allenfalls Kunstfertigkeiten, Fähigkeiten. Meine Übersetzung wäre Fachkompetenzen. Es gibt Fachkompetenzen, die sich in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft ausgebildet haben. Das ist mein Hinweis auf die athenische Situation. Da ist davon ausgegangen, dass es eine Marktwirtschaft gibt. Das ist eigentlich die kurze Antwort. Damit Marktwirtschaft funktioniert, braucht man Kompetenzbereiche vom Schuster, vom Baumeister, von Bootskapitänen und sowas ähnliches. Und sozusagen der Kick-off der Marktwirtschaft liegt darin, dass man das nicht alles teilen kann. Der Kick-off der Marktwirtschaft liegt in der Separation, die sich rentieren muss in einer Weise. Also wenn einer ein Schuster oder eine Schusterin ist, dann heißt das, sie hat eine Fertigkeit, mehr zu produzieren, als sie selber braucht und es verkaufen zu können, und die Formen aus dem Tausch oder Verkauf, der aus dieser Produktion kommt, so viel Geld zu gewinnen, dass sie sich die Sachen, die sie währenddessen nicht selber herstellen kann, kaufen kann. Und das ist sozusagen der Punkt in einer relativ simpel gedachten, beginnenden Volkswirtschaft, um sozusagen. Wenn die Volkswirtschaft komplizierter wird, so wie es zum Beispiel bei uns natürlich ist, kann man das natürlich in Frage stellen und kann so etwas wie ein Open-Source-Modell auch anwenden auf elementare Produktionsprozesse. Also es gibt zum Beispiel nicht nur Open-Source, sondern es gibt auch Open-Hardware-Überlegungen. Solche Sachen gibt es, aber das habe ich mir einfach jetzt hier gespart, aufgrund sozusagen, um das Sache einfach zu machen. Wollen Sie noch was sagen? Gut, der Punkt ist also der, dass Sokrates den Unterschied mit Thrasymachos so zieht, dass er sich quasi naiv stellt und sagt, ich kann dir nur Anerkennung anbieten. Das ist der weitere Punkt, der mich dazu geführt hat, Thrasymachos im Peer Review hier hinzuschreiben. Die Anerkennung unter Gleichberechtigten ist eine Leistung, die, man könnte es mal so sagen, die konstitutiv quer zu diesen Marktmechanismen steht. Also Marktmechanismen, so wie ich es gerade angekündigt habe, basieren darauf, dass ich etwas besser kann als andere und damit einen Gewinn produziere. Das ist die eine Form. Das andere ist, dass wir, und da gibt es jetzt zwei wichtige Bezugsgruppen, einerseits innerhalb der Leute, die sich in einer Sache auskennen, also dass die Peers, die Kolleginnen und Kollegen in dem jeweiligen Fachbereich, die Schusterinnung, wenn Sie wollen, einerseits, und andererseits im Bereich des Politischen in einer Situation, wo wir transzendieren die jeweiligen Fachkompetenzen, dass wir in diesen beiden Bereichen ein Verhalten zeigen, das ich Ihnen charakterisiert habe an dem Gespräch, an dem Gesprächsbeispiel. In normalen Gesprächen schreiben wir nicht dann eine Honorarnote an die Gesprächspartnerin, die wir haben. Und in dieser gleichberechtigten Austauschsituation des Wissens gibt es jetzt, abgesehen von der Unterhaltung, gibt es einen sozusagen ganz bestimmten Effekt, und das ist der Effekt, wenn jemand zu hören kriegt, du hast eigentlich recht, da habe ich gar nicht gedacht. Ja, stimmt eigentlich, toll, sowas in dieser Art. Ja. Das sind die Basisstrukturen von Anerkennung, und jetzt ist es so, diese Art von Anerkennung, darum die Peer-Review-Geschichte, es gibt sozusagen toll oder ich finde das gut, danke und so, das können mir Leute sagen, die mich nicht sehr bewegen, ja? Von denen ich die Anerkennung vielleicht entgegennehme oder so, aber deren Anerkennung ich nicht selber anerkenne, die ich nicht schätze, die zum Beispiel dafür was bezahlt kriegen oder die mich deswegen anerkennen, weil sie von mir was versprechen oder sowas ähnliches. Die Anerkennung, von der ich da jetzt vorher geredet habe, ist eine Anerkennung unter freien, gleichgestuften Personen. Und ich denke, Sie werden auch kennen und verstehen, dass das ein in sich ruhender, dass das sozusagen was Angenehmes, was Positives ist, etwas, was in sich ruhen kann und womit man schon ganz gut leben kann, was einem etwas bringt. Und die Form des worauf Sokrates sich an dieser Stelle eben bezieht, ist, wenn du mit mir ein Gespräch führst, dann wird das auf diese Anerkennung hinauskommen. Ich kann dir kein Geld geben, aber das kann ich dir zumindest sagen, und das ist ja auch nicht ohne. Die Situation des Dialogs in diesem Fall ist die, dass der Platon hier dann auch noch einen konfrontativen Faktor mit hineinnimmt, nämlich, also zuerst einmal nimmt er einen ironischen und dann einen konfrontativen Faktor mit hinein. Der ironische Faktor ist der, dass der Thrasymachos eben sagt, sehr freundlich, sehr freundlich, dass du mir deine Wertschätzung anbietest, wenn ich dir das Richtige gesagt haben will. Aber außerdem lernen musst du auch Geld zahlen. Worauf der Sokrates sagt, wenn ich Geld habe, dann kriegst du es gerne, da habe ich gar kein Problem. Und die Ironie besteht jetzt darin, dass der Glaukon sagt, wir sind so gespannt darauf, wie das weitergeht, wir zahlen dir das auch. Also der Glaukon erweist sich als Spender, als Sponsor für dieses Gespräch mit dem Thrasymachos, wenn du wirklich etwas herauskommt dabei, wenn ich erleuchtet und erhellt werde, dann kriegt der Sokrates an dieser Stelle einen Sponsor. Aber der Thrasymachos ist an der Stelle schon ein bisschen gewitzigt auch und weist auf etwas hin, was jetzt der zweite Teil der Gesprächssituation ist, die ich Ihnen vorhin schon skizziert habe. Ich habe gesagt, es gibt die Gesprächssituation in diesem Sinne der Anerkennung und dann gibt es aber die Frage des Kriteriums, wenn Gespräche nicht einfach Unterhaltung oder Zeitvertreib sind, sondern orientiert sind an bestimmte Themen, dann kommt Wissen mit ins Spiel und dann kommen Prüfverfahren mit ins Spiel. Und damit sind wir hineingestoßen in diesem Zitat in eine Verfahrensweise, in eine Praxis vom Sokrates selber, die der Thrasymachos kennt und hier anspricht. Und das ist, und da sagt er das Folgende: Na, wir wissen schon, Sokrates, wir wissen schon, wie das geht. Du willst, wenn du mir jetzt zuhören willst, dann weiß ich schon, was deine Strategie ist normalerweise. Damit Sokrates es wieder macht wie gewöhnlich und selbst keine Antwort gibt, sondern die Antworten anderer aufgreift und widerlegt. Das heißt, so ein Unschuldslamm ist der Sokrates nicht, dass er sich quasi Auskünfte bezahlen lässt und dann dankt dafür, dass er die entsprechenden Antworten bekommen hat, sondern der Sokrates hat an der Stelle gehörig etwas im Hintergrund, und was er im Hintergrund hat, ist jetzt der Punkt, der in die philosophische Frage hinein wirkt und der dann sozusagen von Platon ausgebaut wird. Was er im Hintergrund hat, ist, um es sehr schlagwortartig mal zu sagen, eine tiefgehende Skepsis gegen bezahlte Wanderlehrer. Also jemand, der hinkommt und sagt, gib mir Geld und dann sage ich dir etwas, der ist konfrontiert mit diesem Schändlichkeitsverdacht, wenn ich es mal so sagen kann, wie von vorne. Und für den Sokrates ist das jetzt nicht nur ein Verdacht, sondern daraus ergibt sich die ganze Kraft seiner Tätigkeit. Er versucht, die Leute, die so daherkommen, dass sie das machen wie der Thrasymachos, ich sage es auch mal ganz ungeniert, aufs Glatteis zu führen. Und er entwickelt eine unglaubliche Fertigkeit darin, diese Form von Bezahlauskünften in einer Art und Weise zu befragen, dass sich herausstellt, die sind immer nur ziemlich beschränkt vertretbar und haltbar. Und diese Form von aufs Glatteis führen heißt technisch gesprochen Elenchos. Von Elenchen heißt widerlegen. Das ist ein Terminus aus der juridischen Sphäre, also Kreuzverhör ist ein gegenwärtiger Terminus diesbezüglich. Kreuzverhör zum Test dessen, ob das, wofür man hier zahlen soll, sich auch auszahlt, bezahlt zu werden. Und hier sind wir jetzt in einer doppelten Welt. Auf der einen Seite habe ich Ihnen gerade schön die Annehmlichkeiten von Open-Peer-Austausch erzählt, wie schön das ist und wie alle da was davon haben. Ja? Auf der anderen Seite habe ich Ihnen jetzt gerade ein Szenario dargestellt, in dem es einfach nicht so schön zugeht, sondern wo jemand eine These riskiert und diese These der Widerlegung ausgesetzt wird. Das ist wenn ich es mit einem übermodernen Wort sagen soll, ein Qualitätsprüfungsverfahren von Wissensansprüchen, das an dieser Stelle auch notwendig ist, wenn es, wie gesagt, nicht einfach Vergnügen und Unterhaltung sein soll. Und der Sokrates ist an der Stelle ein Kontrolleur, ein ultragenauer Kontrolleur. Also Sokrates ist ein angenehmer und ein unangenehmer Gesprächspartner gleichzeitig. Also den Sophisten gegenüber ausgesprochen unangenehm, weil er Ansprüche mit reinnimmt. Und das sind, also welche Ansprüche das sind und wie die funktionieren, das werden wir sehen. Das ist nicht eine Form von leichten Dialog, sondern eine Auseinandersetzung, in der es um was Wichtiges geht, in der es um den Stil davon geht, wie man mit geistiger Produktion umgeht, kurz gesagt. Und um das mal noch mehr zu beleuchten, kann ich in die Diskussion rübergehen, die sich über diese Seite schon ergeben hat. Ich mache vielleicht kurz eine Pause und frage Sie, ob Sie zu dem, was ich bisher gesagt habe, was sagen wollen, weil auch zu den Diskussionen möchte ich das Folgende sagen. Es gibt, also die Diskussion, auf die ich jetzt hier mich beziehen will, finde ich, hat einige extrem wichtige Punkte herausgebracht, aber sie ist ausgelöst von zwei Kollegen, die jetzt hier nicht neu sind, sondern die schon ein bisschen was an Praxis haben für diese Sachen. Von neuen Leuten, die hier sitzen, die ich noch nicht kenne, habe ich noch kaum etwas gehört, auch im Wiki nicht. Also ich möchte Sie auffordern, sich, wenn Sie Zeit haben, vielleicht da noch ein bisschen zu versuchen und an dieser Stelle auch beizutragen. Aber vor dem Wiki vielleicht jetzt auch noch hier die Frage, ist Ihnen, was ich bisher gesagt habe, plausibel? Wollen Sie da was dazu anmerken?
Sokrates lehnt ja in diesem Sinne die Sophisten ab, dass sie Bezahlungen entgegennehmen für Wissen, Weitergabe. Aber heutzutage wissen wir auch, dass wir ohne bezahlte Lehrer und so weiter, ohne Professoren nicht auskommen. Also wir brauchen Menschen, die wir dafür bezahlen, dass sie Wissen weitergeben. Ist ihm diese Idee selber noch nie gekommen oder wollte er die einfach nur aufs Glattes führen, weil er gemerkt hat, die vertreten ein Wissen, was er nicht teilt?
Ich danke für diesen Hinweis, der ist sehr wichtig. Er erinnert mich daran, dass ich vorgehabt habe, etwas als Beispiel zu bringen, was ich dann weggelassen habe, das sind Studiengebühren. Also es wäre ja ganz lächerlich zu meinen, dass unser Erziehungssystem nichts kostet und die Studiengebühren sind sehr fragiles, fast schon komödiantisches Erinnerung daran, dass es genau dieses Problem gibt, dass das Wissen etwas kostet und die Frage sich verbindet damit, also wenn Wissen etwas kostet, wenn der ganze Erziehungsapparat etwas kostet, dann muss man nur weiter fragen, wer soll denn die Kosten bezahlen? Sollen Sie, also vom Kollegen habe ich kurz gesprochen, ein Semester College in den USA kostet $28,000. Nur damit man sich das mal vorstellt, in einem Normal-College, also Harvard ist dann so ungefähr, ist an die 50, also zwischen 40 und 50 in einem Ivy League. Und das sind also Situationen, wo in den USA die Ausbildung auf der Universität langfristige Verschuldung der entsprechenden Leute mit sich führt. Nur zur Erinnerung, wir haben eine andere Tradition. Wir haben die Tradition, dass wir sagen, das Gemeinwesen profitiert und braucht diese Form von Erziehung und deswegen zahlen es die Steuer, zahlen wir es aus den Steuergeldern im Wesentlichen und in Kürze sozusagen ziemlich komplett wieder. Also das wollte ich jetzt nur als Beispiel sagen dafür, dass das ein ausgesprochen aktueller Punkt ist. Aber Ihre Frage geht eigentlich weiter und da will ich etwas so antworten. Also wenn man sich überlegt, eine institutionalisierte Philosophie in Athen, im athenischen Zusammenhang, dann gibt es das ja. Das ist die Platonische Akademie gewesen. Das heißt, es gab relativ rasch nachdem, oder eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt, in dem das geschrieben worden ist, relativ rasch nach Sokrates, gab es eine Art von Bildungsinstitution. Diese Bildungsinstitution, die hat natürlich was gekostet. Nicht, dass ich jetzt wüsste, wer das gezahlt hat, muss ich gestehen. Aber ich würde mal vermuten, reiche Sponsoren. Ja? Also ich würde mal vermuten, dass um diese Sachen zu bauen, um die entsprechenden Lehrer zu bezahlen und so, sich an der Stelle auch Geldmittel gefunden haben. Und in dem Moment, in dem es hier um gesellschaftlich institutionalisierte Prozesse und des Wissens, der Wissensvermittlung und der Wissensvermehrung gibt, gibt es keinen Ausweg davon, sich zu konfrontieren damit, dass in einer Weise, das habe ich so noch nicht gesagt und will ich an der Stelle aber sozusagen sehr deutlich und unterstreichen dem, was Sie sagen, dass in einer bestimmten Art und Weise Hochschulausbildung genauso ist wie Baumeister werden auch. Es braucht Materialien, es braucht Räume, es braucht Unterrichtende wissen, das sage ich jetzt deswegen auch so deutlich, weil wenn ich jetzt hier auf den Gang hinausgehe und sage, Wissen ist auch eine Ware, dann werde ich kaum überleben. An der Stelle, es werden sich in meiner Fantasie zumindest sofort alle Türen öffnen und die Leute werden mich beuteln und wir sagen, bist du wahnsinnig geworden? Wissen ist keine Ware. Das ist nicht falsch, würde ich sagen, aber richtig ist es auch nicht. Also es ist eine Sache, die genau zu prüfen ist. In einem gewissen Sinn ist Wissen eine Ware. Indem das, dass Sie hier sitzen, das kostet jemanden was. Das ist nicht so, dass man das sozusagen ignorieren könnte. Die wichtige Sache ist die, da komme ich zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, das kostet was, das kostet auch wirklich Geld. Es gibt aber nicht nur Geld, es gibt einfach zur Abrechnung und zur Gestaltung gesellschaftlicher Zusammenhänge, das war der Hintergrund von dem, was ich gesagt habe, gibt es nicht nur Geld, sondern es gibt auch andere Mechanismen der Gratifikation, um es mal allgemein zu sagen. Und es gibt in einigermaßen komplexen Zusammenhängen schwierige, komplizierte, interessante Verbindungen zwischen verschiedenen Gratifikationen, sodass jemand, der sagt, Wissen ist nicht Ware, natürlich etwas Richtiges im Auge hat, indem er oder sie darauf hinweist, dass man nicht so, dass man nicht einfach so verfahren dürfte wie der Thrasymachos, dass man sozusagen nach jeder Auskunft eine Rechnung stellt. Aber ist schon klar, was ich da jetzt dann noch erwähnen wollte. Aber den wichtigen Punkt habe ich noch, glaube ich, gar nicht getroffen. Wenn Sie sich die platonische Akademie vorstellen, okay, das ist institutionalisiert, das läuft unter diesen Gesichtspunkten. Die Radikalität vom Sokrates besteht aber darin, dass er in einer Art und Weise präinstitutionell ist. Ihm ist es wirklich wurscht. Zumindest ist das die Suggestion, die literarische Suggestion, die der Platon macht. Er tauscht Einschätzungen aus, er hat eine geistige Kapazität, und wenn ihn Freunde dafür bezahlen, dass er seine Show abspürt, dann ist ihm das auch recht. Wenn sie ihn nicht bezahlen, dann stört ihn das auch nicht. Er ist auf eine Art und Weise eine singuläre Erscheinung, die sozusagen single-handed gegen alle die Ansätze sozusagen Ansätze auftritt, die sich mit der Ökonomisierung von Wissensansprüchen verbinden. Er hat eine Kapazität, also wenn man es jetzt mal wiederum sehr karikaturesk machen will, Straßenmusikant, ja? Also jemand stellt sich in die Fußgängerzone und hat nur seine Geige dabei oder nur seinen Körper dabei und ist in der Lage, aufgrund seiner pantomimischen oder musikalischen Fertigkeit ein gewisses Einkommen zu haben. Und gehen wir noch davon aus, dass sie oder er gerne Musik spielt, das ist jetzt sehr idealisierend. Es bringt ihm selber etwas, es passt zu seiner Lebensform und er kriegt damit auch ein gewisses Geld. Aber die Pointe ist nicht, dass er Geld verdient, sondern die Pointe ist, in der Stadt, in der Öffentlichkeit einer Aktivität zu folgen, aus der man selber Gewinn bezieht und die anderen Leuten gegenüber eine Anregung ist, sowas Ähnliches. Und für diesen Bereich, ja, und der wichtige Punkt ist jetzt der, also Ihre Frage hat es wirklich in sich, weil der Punkt, der sich jetzt das Thema gibt, was ich gesagt habe, ist, dass es in der Philosophie eine entscheidende Verdoppelung gibt, eine oder Schizophrenie, wenn Sie wollen, gibt zwischen den beiden Modi, die ich gerade beschrieben habe. Also einerseits ist Philosophie etwas, was hier gelehrt wird, wofür irgendjemand bezahlt, was institutionalisiert ist, was so ähnlich funktioniert wie das Bauwesen auch. Also ob ich jetzt hier Brückenzeichnungen mache oder Aristoteles-Diagramme mache, in einer gewissen Weise ist das auch ein Teil des Erziehungsapparates. Und zweitens aber hat Philosophie von ihrer Gründung aus, von ihrem Anfang aus, diesen Touch von ich bin enthoben. Ich bin dem enthoben, ich nehme kein Geld, ich brauche kein Geld, mich freut allein das Argumentieren um der Wahrheit willen. Und Wahrheit kann doch nicht bezahlt werden. Das ist etwas, was sozusagen in dem Moment verunreinigt wird in einer Art und Weise, indem man zum Beispiel so wie ich angestellt ist und das unterrichtet. Ich muss, also indem ich angestellt bin und unterrichte, habe ich eine Verpflichtung, zum Beispiel Ihnen Fertigkeiten beizubringen, die im Rahmen der Fachkompetenz liegen, wo Sie auch sozusagen in die Lehre gehen, wo Sie eine Lehre daraus ziehen können, womit Sie etwas anfangen können. Es muss sozusagen für ihr oder des Staates Geld muss etwas produziert werden. Und gleichzeitig erzähle ich Ihnen aber, dass im Rahmen der geistigen Produktion diese Art von ökonomischer Orientierung möglicherweise nicht wichtig oder nur eines oder wie immer ist.
Ich kann es nicht genau sagen, ob das, was ich sage, stimmt, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich letztes Semester ein Seminar besucht habe oder so, wo eben auch erwähnt worden ist, dass, dass im alten Griechenland die Akademie neben der tatsächlichen Arbeit passiert ist. Also es waren keine Akademiker, die in der Hinsicht nur auf der Akademie waren und halt geistige Lehren verbreitet haben, sondern dass es ein Zusatz zur täglichen Arbeit war. Also dass sie sich eigentlich so ihr Geld verdient haben und ihre Freizeit dann durch die geistige Beschäftigung quasi erweitert haben. Mhm.
Dazu vielleicht noch als Kommentar, ich kenne das jetzt nicht im Einzelnen, aber aus meinen vorbereitenden Lektüren über das athenische Stadtleben geht auch hervor, dass es eine relativ breite Schicht von Leuten gegeben hat, die sich's leisten konnten, am öffentlichen Leben halb bezahlt teilzunehmen. Zum Beispiel etwas, was der Perikles auch eingeführt hat, nicht nur dieses Staatsbürgerschaftsgesetz, sondern auch die Bezahlung für Schöffendienste. Also wenn du in einer Gerichtsverhandlung warst, hast du was gekriegt dafür. Und das war zwar nicht so gut, dass du gut leben konntest davon, aber die Leute, also die relativ reichen athenischen Stadtbürger, die einen Großteil der politischen Aktionen getragen haben, hatten zu Hause Sklaven, Grundbesitz und einen gewissen Wohlstand. Von daher würde ich sagen, haben die einerseits zu Hause darauf geachtet, dass das alles läuft und hatten aber Zeit genug, sich auch den Ausbildungen in der Akademie zum Beispiel zu widmen. Ne? Also die waren nicht so, würde ich sagen, dass sie den ganzen Tag gearbeitet haben und dann am Abend in die Abendkurse gegangen sind oder sowas ähnliches, sondern die hatten schon einen einigermaßen belastbaren ökonomischen Status. Gut, dann komme ich jetzt, wie gesagt, zu dieser Diskussion. Und diese Diskussion passt jetzt insofern in die Ambivalenzen hinein, die ich jetzt auch schon angesprochen habe. Habe in dieser Veranstaltung im Zusammenhang mit Wissen als Ware und Wissen als Nicht-Ware, weil es mir Gelegenheit gibt, auf das Folgende hinzuweisen. So wie ich dabei bin, die Situation darzustellen, gibt es eine Kommerzfraktion und eine Philosophiefraktion, also den Thrasymachos und den Sokrates, die eignen sich sehr gut als Gegenüber. Und ich habe schon angedeutet auch, dass die Rhetorik der Philosophie, aber wenn ich jetzt sage Rhetorik der Philosophie, nehme ich ein bisschen was vorweg. Ich sage, dass die Message der Philosophie auf eine entscheidende Art und Weise darin besteht, dass man sagt, aber wir nehmen nicht Geld, sondern wir fragen nach der Wahrheit. Wir fragen nach dem, was Gerechtigkeit wirklich ist. Und es ist geradezu eine Garantie dafür, dass wir unsere Frage für wichtig und ernsthaft halten, dass es uns nicht darauf ankommt, dass wir dafür Geld kriegen. Das heißt, wir machen unsere Gerechtigkeit nicht davon abhängig, dass die Message, die wir sagen, auch bezahlt werden kann. Das verzerrt die Frage. Wir wollen eine Frage, die nicht nach diesem Zweck orientiert ist, nach Gerechtigkeit anführen. Also wenn man es in der gegenwärtigen Terminologie sagt, es gibt angewandte Forschung und Grundlagenforschung. Also im Universitätsbereich, Sie können an der Technik und auch in der Chemie zum Beispiel, können Sie einen bestimmten Werkstoff untersuchen, können bestimmte Operationen mit einem Werkstoff machen und können sich dieses können sich diese Unternehmung sponsern lassen von einem Betrieb, der dann das Recht auf die Ergebnisse hat oder sowas ähnliches. Das ist ja durchaus innerhalb der Fachkompetenzen, die an den Universitäten auch gelehrt und ausgeübt werden. Oder sie können auch in der Chemie, in der Physik, in der Mathematik Grundlagenforschung machen. Grundlagenforschung von der Art und Weise, dass sie sagen, das kann ich mir so nicht bezahlen lassen. Ich kann nicht zu jemandem hingehen und kann sagen, zahl mir was dafür, dass ich die Grundlagen erforsche, in derselben Weise, wie ich sagen kann, mich interessieren diese und jene Eigenschaften vom Werkstoff XY. Die Logik, die Sie ja auch kennen, auf der die Universität zu einem wichtigen Teil aufbaut, ist, dass wir auch Grundlagenforschung brauchen. Dass Grundlagenforschung eine Aktivität ist, die für sich selber wertvoll genug ist, um finanziert zu werden, auch wenn sie keinen direkten Effekt hat. Wie auch immer, wo ich gerade unterwegs bin, ist zu sagen, in der Philosophie ist es gerne Praxis, die Philosophie als eine der nobelsten, abstraktesten Beispiele der Grundlagenforschung gegenüberzustellen dieser ökonomischen Fraktion. Und was ich vorhin was mir sozusagen rausgerutscht ist, ist zu sagen, man könnte jetzt auch sagen, das gehört zur Rhetorik der Philosophie. Das ist die Argumentationsweise, die rhetorische Argumentationsweise, in der, wenn es darum geht, einen Kuchenteil des Budgets zu bekommen, die Philosophie möglichst angelegentlich argumentiert, dass wir das Geld brauchen, deswegen, weil es auch Geld für etwas geben soll, was nicht nützlich ist, vom Nutzen der Nutzlosigkeit. Unter dem Stichwort kann man es auch betrachten. So, und dieser Hinweis auf die Rhetorik der Nutzlosigkeit führt mich zu dem Beitrag, den der Richard Demiré hier gemacht hat, weil der weist nicht zu Unrecht darauf hin, dass, so wie ich die Sache ein bisschen schwarz und weiß darstelle, wir heutzutage die Sache nicht mehr einfach sehen, und jeder, der ein bisschen genauer hinschaut, und er nennt Blumenberg, weiß und sieht, dass sich hier die Fronten verschieben, dass eben die Rede von der Wahrheit, Wahrheitssuche in der Philosophie nicht nur so etwas schön Abstraktes ist, sondern auch etwas Mehrgestaltiges, etwas Ambivalenteres. Darüber habe ich jetzt schon viel gesagt, möchte ich vielleicht nicht weiter ausführen. Sie können sich meine Antwort darauf hier auch ansehen. Was mir aber in der Logik dessen, was wir heute besprochen haben, wichtiger ist, ist eine Diskussion zum zweiten Punkt hier, die der Andreas Kirchner angezettelt hat, über dieses Thema von Trasymachos und Peer Review. Und angesichts dessen hat er hat sozusagen noch eine Übersetzungsvariante angegeben für die Stelle, die ich vorne auch zitiert habe. Und das ist die folgende Stelle, in der Sokrates sagt, wenn wir Rede gegen Rede setzen, dabei die Vorteile des gerechten Lebens anführen, und wenn er dann antwortet und wir ihm, dann werden wir die Vorteile zählen müssen und abmessen, wie viel wir ein jeder anführen, und dazu brauchen wir wohl etliche Richter zur Entscheidung. Wenn wir jedoch wie früher uns jeweils während der Untersuchung verständigen, sind wir zugleich Richter und Sprecher. Und Andreas Kirchner sagt, ich habe mir das so paraphrasiert, wir halten während der Analyse Dialog. Dieses Zitat ist eines, an dem man jetzt gut auseinandernehmend zeigen kann, über welche Strategien wir bisher gesprochen haben. Denn es gibt auf der einen Seite diese Struktur mit wir brauchen Richter. Also das kommt aus einer Vorstellung von Sachverstand, also die Schusterinnung. Die Schusterinnung bestätigt, das ist ein korrekter Schuh, sowas ähnliches. Und wenn es einen Disput darüber gibt, haben wir noch immer so, es gibt ein Fachgremium, wenn jemand einen Prozess führt und sagt, der Schuh ist mir leider am dritten Tag schon auseinandergegangen und die Schuhfirma, die Schuhproduktionsfirma ist nicht der Auffassung, dass das sachgerecht verwendet worden ist, gibt es ein Sachverständigengutachten. Das heißt, man greift auf diese Form von einem Peer Review, nicht? Einem Peer Review zurück. Der Sachverständigengutachter ist an dieser Stelle der Richter. Und das ist eine Situation, die Sokrates aus der normalen Lebenserfahrung übernimmt und die er jetzt auf den Bereich der Behandlung von Gerechtigkeit überträgt. Also wir sind jetzt in der Situation, in der Thrasymachos und Sokrates sich einander konfrontieren mit verschiedenen Statements und Reaktionen, Konsequenzen zum Thema Gerechtigkeit. Und die Frage ergibt sich jetzt, damit das nicht nur so ein Hickhack ist, müssen wir vorsehen, eine Entscheidungsinstanz. Das ist das, was ich gesagt habe über Wissen, also als etwas, was Wissen mit sich bringt. Wir brauchen, um von Wissen reden zu können, Instanzen, die das autorisieren, was wir sagen. Weil, wie gesagt, wiederum, sonst kann ja jeder daherkommen und irgendwas sagen. Wissen hat an dieser Stelle diesen Überzeugungs- und Bestätigungsbedarf. Eine Form, diesen Autorisierungsprozess einzuleiten, ist eine richterliche, in dem Sinn jetzt eben Fachgutachten-Mentalität. Und wie Sie schon jetzt wissen, ist die zweite Art diejenige, die Sokrates jetzt nun als zweites anführt, nämlich reden wir doch miteinander. Wir sind die Richter. Wir brauchen keine externen Richter, sondern wir, die wir uns mit dieser Frage beschäftigen, sind diejenigen, die letztlich auch verantwortlich sind für die korrekte Antwort. Wer soll es denn sonst sein? Wenn der Zug so läuft, ja, wenn die Sache so arrangiert ist, dass wir in diesen Bereichen, die von Gerechtigkeit, von Gesundheit, von Frömmigkeit handeln, dass wir in diesen Bereichen keine sozusagen zu bezahlenden Fachvertreter zulassen, weil die Sophisten bieten sich als das an. Wenn wir die nicht zulassen, dann bleibt uns letztlich irgendwie nur, dass wir es selber sind. Und die Situation, die sich daraus ergibt, aus dieser zweiten Möglichkeit, ist etwas, was eben in dieser Formulierung wir halten während der Analyse Dialog mit drinnen ist. Der Andreas Kirchner zieht daraus eine Konsequenz, die mir zwar verständlich ist, die ich aber ein wenig korrigieren möchte. Nämlich er sagt, es geht eigentlich nicht so sehr um Peer Review, sondern es geht noch um mehr. Es geht eigentlich nach dieser Stelle eben um ein offenes Gespräch, einen Diskurszusammenhang, eine Diskursethik fast, einen Dialog, in dem wir aneinander uns orientieren und abarbeiten. Nun sagt er etwas an dieser Stelle, was ungewöhnlich gemein genau das wiedergibt, was Sokrates wirklich macht, nämlich ein im Gespräch involvierter Freund oder Kollege, der im Moment, während das Endprodukt sich sozusagen noch in der Produktion befindet, die Aussagen Thrasymachos durch Fragen erschüttert. Dann formuliert Thrasymachos die Aussage anders, um auf die Fragen Sokrates einzugehen, denn er will ja Recht behalten. Sokrates zeigt ihm dann, durch welche Folge von Aussagen, die er alle bejahen musste, man genau zu der gegenteiligen Aussage, die Thrasymachos vertrat, kommen kann. Und Thrasymachos muss seine ursprüngliche Überzeugung fürs Erste ausgeben. Ist ein tolles Verfahren. Das ist völlig richtig. Das ist eine ausgesprochen plastische Beschreibung dessen, was ich als Elenchus charakterisiert habe. Das ist dieses Widerlegungsverfahren. Also ich habe es ein bisschen unschöner formuliert, den anderen aufs Eis zu führen. Das muss man nicht so unschön formulieren. Man kann das eben so formulieren, wie es hier steht. Jemand riskiert eine Aussage und dann fühlt man der auf den Zahn, wenn Sie eine andere Metapher haben wollen. Also nicht aufs Eis führen, sondern man testet diese Aussage, indem man sagt, okay, wenn du diese Aussage machst, dann musst du das und das und das auch richtig halten. Und wenn du das für richtig hältst, dann folgt das daraus und dann mache ich dir einen sozusagen Vorschlag. Ich produziere dir eine These, aus der sich ergibt, dass du dich eigentlich im Widerspruch mit dir selber befindest, dass du deine Aussage nicht aufrecht erhalten kannst. Das ist die Elenchos-Methode. Also die ist hier richtig angewendet, aber was nicht ganz korrekt zu sein scheint, was mir nicht ganz korrekt zu sein scheint in dieser Sicht der Dinge, ist, eine Elenchos-Methode, das tue ich mir nicht an in einem normalen Gespräch. Also wenn jemand in einem kollegialen Gespräch meine Aussagen so verhandelt, dass er sagt, okay, hältst du das fest, dann testen wir es mal und dann widerlege ich mal schnell, was du sagst, dann werde ich das nicht als ein kollegiales Gespräch nehmen, sondern als ein Prüfverfahren. Es ist auch ein Prüfverfahren und die Situation, die wir hier haben, ist, dass Sokrates ein Prüfverfahren in dem Peer-Kontext mit hineinnimmt. Er hat beides. Er hat an dieser Stelle den kritischen Anspruch, auf eine Sache zu kommen und das auch um den Preis der Widerlegung von Irrtümern. Und das ist eine richterliche Funktion, wenn Sie so wollen. Aber es ist gleichzeitig so, dass diese richterliche Funktion nicht ein Amtsrichter ausübt, sondern er und alle anderen dürfen auch. Darum steht hier gerade, wir sind zugleich Richter und Sprecher. Also es gibt einen wunderschönen Ausdruck im Deutschen, der das genau mit reinbringt und das heißt Laienrichter. Er ist ein bisschen zu eng für unseren speziellen Zusammenhang, weil wir ihn nur in dem juridischen Zusammenhang eben mit einem geschworenen Gericht haben. Aber was der Sokrates an dieser Stelle anbietet, ist die Methode der Laienrichter für alle die Fragen, in denen es jenseits von einzelnen Fachkompetenzen darum geht, Themen zu behandeln und über Themen Wissen zu produzieren, die die Allgemeinheit angehen, die politische Allgemeinheit angehen. Das war sozusagen jetzt ein zusammenfassendes Statement, extrahiert aus diesem Zusammenhang und aus der Reaktion auf die hier niedergelegten Bemerkungen. Da mache ich jetzt noch einen weiteren Schritt und der hat was mit Methodologie allgemeiner noch zu tun, denn die Vorgänge, von denen ich jetzt hier gerade geredet habe, kann man mit Recht, so wie es der Richard de Mire sagt, als unterschiedliche Formen der Wissensproduktion bezeichnen. Also, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, an der Stelle, an der nicht auf der einen Seite quasi geldgeleitetes, marktgeleitetes Fachwissen eine Rolle spielt und auf der anderen Seite nicht einfach nur Unterhaltung, sondern Wissen über allgemeine Themen, über sozusagen gesellschaftlich zentrale Themen angesprochen ist. An dieser Stelle, an diesem Schnittpunkt, ergibt sich jetzt die Frage, wie wird an der Stelle nicht nur jetzt Wissen geprüft, sondern entwickelt. Wissensproduktion. Die von mir gerade beschriebenen Elenchos-Strategien der themenhaften Festlegung und Widerlegung sind eine Form der Wissensproduktion. Und zwar allerdings eine negative Form, zunächst mal, nämlich insofern, als sie dazu dienen, falsche Ansprüche, falsche Wissensansprüche zu widerlegen. Das Feld, also Säuberungsaktionen sozusagen, bestimmte Defensivmaßnahmen, um zu sagen, also so und so kann es nicht sein. Das ist ja auch schon ein Teil der Wissensproduktion, dass man weiß, bestimmte Sicherheiten kann man so nicht anwenden. Also wenn Sie die simpelste und eingängigste Säuberungsaktion, quasi defensive, mit Elenchos versehene Strategie der Wissensproduktion, die zunächst einmal im Negativen bleibt, aber trotzdem einen positiven Beitrag leistet, obwohl sie negativ ist, wenn sie sowas haben wollen, dann kommt mir an der Stelle immer das Beispiel der Tapferkeit aus dem Laches, aus dem frühen sokratischen Dialog, wo der, in dem Fall ist es nicht der Sophist, sondern der General, der Feldmarschall, der doch weiß, was Tapferkeit ist, und der Sokrates fragt ihn, kannst du uns sagen, was Tapferkeit ist? Und er sagt, na klarerweise, in der Schlacht nach vorne gehen und dort stehen bleiben und die Position halten, wenn der Feind angreift. Das ist Tapferkeit. Und der Sokrates sagt, ja, das ist ein gutes Beispiel, aber was ist eigentlich mit den Skythen, die unglaublich tapfer sind und die eine andere Kampfstrategie haben, die nämlich angeblich zurückweichen und wenn sie dann die Schlachtlinie aufgelöst haben, plötzlich wieder angreifen und die aufgelöste Schlachtlinie sozusagen attackieren. Das ist doch auch Tapferkeit. Und dann steht er da mit seiner Definition von Tapferkeit und mit seiner Fachkompetenz. Ja? Also das ist die typische sokratische Strategie. Die Leute, die sich aufgrund ihrer Ausbildung und aufgrund ihres Beitrags zum Gemeinwesen, auf ihrer sozialen Stellung und so weiter, einbilden, dass ihre Antworten nicht nur im einzelnen Fall richtig sind, sondern allgemein gelten, diesen Auftretensweisen gräbt der Sokrates systematisch immer das Wasser ab in einer zum Teil ausgesprochen amüsanten Art und Weise. Also um zu sagen, beim Thrasymachos, der Thrasymachos, der Genannte, ist eben berüchtigt, dass er sagt, Gerechtigkeit ist, was den Starken nützt. Ja? Und der Sokrates sagt darauf, ja, das ist eine gute Antwort, aber du meinst jetzt nicht, dass Rindfleisch Gerechtigkeit ist, weil starke Leute gerne Rindfleisch essen. So läuft es sozusagen ungefähr. Also, worauf ich hinaus will, ist, dass die elenchische Methode eine Form der Wissensproduktion ist, dass wir aber im Rahmen dessen, was ich Ihnen hier so skizziert habe, auch schon auf eine ganze Reihe von anderen Formen der Wissensvermittlung gekommen sind, nämlich insbesondere schon hineingeschaut haben in Bildungsansprüche, in Erziehungsansprüche, in etwas, was sich beim Platon auch durchaus findet, nämlich den die sukzessive Erweiterung der menschlichen Kapazitäten aufgrund von Qualitäten und Idealen, die diese Menschen im politischen Allgemeinbereich haben. Und wir sind sogar noch so weitergegangen, dass wir den hermeneutischen Aspekt, also den Aspekt eines allgemeinen gleichberechtigten Gesprächs, der sich dort nicht findet, noch beim Platon, aber der eine modernere Form ist, der zu verfolgen. Ich weise nur darauf hin, habe es nicht die Zeit, darauf noch genauer hinzugehen, dass auf der Ebene dieser Frage, welche Strategien zur Wissensproduktion stehen zur Verfügung, welche Methoden, wir auf der einen Seite ein genaueres Bewusstsein von den sokratischen Strategien haben, aber das auch erweitern können auf zeitgenössische Formen, die mehr mit Open Source dann auch zu tun haben.
Ich wollte fragen, warum Elenchios eine Wissensproduktion ist, wenn sie eigentlich nur Wissen unter Anführungszeichen dekonstruiert. Mhm. Oder ist es Elenchios einfach die einzige Form des Wissens ist, dass man weiß, dass man nichts weiß?
Das Wissen vom Nichtwissen liegt einem da auf der Hand. Die einfache Antwort ist, glaube ich, die, dass das Wort Dekonstruktion ein sehr schönes Wort ist, insofern als da der Konstruktion drinnen steckt. Und das ist durchaus von Derrida und auch von Heidegger so gedacht. Also Dekonstruktion ist nicht Destruktion. Die Art und Weise, wie ich es mir immer da sozusagen klarlege, ist, man kann in einer komplexen Warenwelt muss man Produkte sachgerecht entsorgen. Wenn ich einen Laptop nehme, kann ich den Laptop nehmen und aus dem Fenster werfen und auf den Mist werfen. Das ist genau nicht die richtige Art und Weise, sondern die Dekonstruktion eines Laptops besteht darin, dass man die richtigen Schrauben rausdreht und die richtigen Teile auseinandernimmt. Und nur dann wird er richtig verschwinden, in einer akzeptablen Art und Weise, ich setze jetzt mal voraus, akzeptablen Art und Weise verschwinden, wenn und auf eine schonende Art und Weise, wo keine Nebenwirkungen zu befürchten sind, wenn man, und dazu muss man es wissen, muss man wissen, wie er auseinanderzunehmen ist, und ihn richtig auseinandernimmt, dann wird er verschwinden. Das ist die heideggersche Vorstellung von Metaphysik auch. Man kann hinkommen und mit dem Hammer philosophieren, das heißt, man schlägt mal kräftig drauf und sagt, das war's dann, sie rührt sich nicht mehr. Das ist erfahrungsgemäß nicht die korrekte Art und Weise, mit Phänomenen umzugehen, weil damit kriegt man sie nicht kaputt. Wenn, dann muss man sie sozusagen sachgerecht zerlegen. Das ist etwas, was Heidegger und Derrida machen wollten. Und Elenchios hat auch so eine Form von Konstruktivität, zumindest in dem, also es ist ein starker destruktiver Anteil drinnen, würde ich sagen. Aber gerade wenn ich mit den Beispielen operiere, über Tapferkeit und Gerechtigkeit, die ich jetzt gesagt habe, dann ist in der Art und Weise, wie die abmontiert werden, also wie der Laches und wie der Thrasymachos abmontiert werden, darin steckt ausgesprochen was Positives. Also positiv jetzt in dem Sinn, nicht in dem Sinn, dass ich das unbedingt positiv bewerten will, sondern eine ganz neue Art des Umgehens mit dieser Sache steckt da drinnen, die sich an der Stelle aktualisiert und die noch nicht ausgeprägt ist, weil das Resultat an der Stelle negativ bleibt, die aber, wenn man sich als die Situation nimmt, und das ist das, was ich machen wollte, ich wollte sozusagen herauskristallisieren, wie die sokratische Nicht-Kosten-Philosophie, wie die einen Arbeitsgebiet eröffnet, das geradezu abhängig ist davon, das wesentlich abhängig davon ist, dass man das andere abblockt und dass man das sozusagen, dass man es geregelt, wenn es wenn man es in der Fechtsprache sagt, dass man pariert, dass man den Angriff des Thrasymachos pariert, um den Freiraum zu kriegen, dann das machen zu können, was man selber für richtig hält. Insofern kann man, glaube ich, sagen, dass es auch einen positiven Effekt hat.
Ja, aber meine Frage war
für die Ewigkeit?
Meine Frage war nur, warum man das als Produktion bezeichnet, weil als Produktion brauche ich ja dann, also wenn es eine Wissensproduktion ist, brauche ich ja ein Ergebnis davon.
Ja,
oder?
Ja. Und dieses Ergebnis ist das, was Platon nachliefert. Also ich habe Ihnen jetzt eigentlich was vom Sokrates gesagt. Der Sokrates ist derjenige, der den Freiraum schafft durch diesen Gestus. Das alleine würde es nicht machen. Platon ist dadurch charakterisiert, dass er auf dem damit gewonnenen Freiraum eine neue Produktion macht, eine philosophische Systembildung, wenn man so will, die ausgesprochen positiv ist. Ja? Das ist das, was nach dem ersten Buch des Staates zu beobachten ist. Dann fängt er an, produktiv zu operieren. Gut, das war's. Danke.